Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Ich bin der Lukas Meili.
Und ich Jenny Dagen.
Und wir schauen uns auch heute wieder ein Tier aus dem Zolli etwas genauer an. Bis zu dem Tier, das heute im Zentrum steht, macht man einen ziemlichen Fussmarsch durch den Zolli und landet fast zuhinterst hinten in der Nähe vom Eingang Dorenbach. Hier haben wir mit den Nashörnern wahre Zolli-Grössen vor uns. Sie sind der grosse Blickfang, wenn sie sich im Wassergraben abkühlen und ihre dicke Haut an der Sonne trocknen lassen. Und es ist eindrücklich, wenn die gut 2 Tonnen schweren Tiere mit weichem, langsamem Schritt über die Anlage laufen. Neben diesen Grössen hat es aber auch ganz kleine, flinke Tiere, die hier leben und die zwischen den Nashörnern regelrecht durchwuseln. Es sind Zwergotter, die kleinste Otterart überhaupt, und die sind mit ihren knapp 5 Kilo rund 400 Mal leichter als die Nashörner. Und genau die kleinen, flinken Mitbewohner der Nashörner interessieren uns heute. Und das unter anderem auch aus dem Grund, weil sie so unendlich verspielt sind.
Wenn sie dann nicht am Stürmen sind oder am Betteln wegen Futter, dann können sie auch so eine Holzschnitzel auf der Anlage und dann gehen sie auf den Rücken und spielen mit dem. Und dann schleifen sie es in den Finger umschleifen oder gehen ins Wasser oder auch eben beim Laufen sind sie immer am Knübeln. Die sind immer am Knübeln. Die knübeln einfach den ganzen Tag. Also Knübeln im Sinn von Futter suchen. Es könnte ja dort wieder ein Regenwürmel sein oder dort ein Käferli, den man kann nehmen kann.
Das sagt der Pfleger der Zwergotter, der Roland Schweitzer. Ihn begleiten wir in dieser Sendung dabei, wenn er Spielmöglichkeiten für die Tiere herstellt. Sprich, Möglichkeiten, die sie spielerisch ihr Futter ergattern können und so den ganzen Tag etwas zu tun haben. Warum Beschäftigung für Zootiere so wichtig ist, darüber unterhalten wir uns mit dem Zootierarzt Christian Wenker im zweiten Teil dieser Sendung.
Es dient nämlich dazu, ihre körperliche und mentale Gesundheit zu fördern. Ganz wichtig, nicht nur körperlich aktiv zu sein, sondern auch quasi müssen zu überlegen, jetzt vermenschlich gesagt, wie komme ich an das Futter, was mache ich für eine Strategie. Und so wollen wir unsere Tiere fordern und beschäftigen.
Und dann richten wir unser Augenmerk auch noch auf Tierpatenschaften im Zolli. Als Zolli-Fan kann man nämlich Gotte oder Götti werden von einem Tier. Zum Beispiel von einem Zwergotter oder auch von jedem anderen.
Also wir bieten wirklich für jede Tierart bieten wir Patenschaften an. Das fängt, wie gesagt, bei einem Rüsselspringer an und hört bei einem Elefant auf.
Das sagt Nicole Wagner, die im Zolli Tierpatenschaften vergibt. Sie steht uns am Ende dieser Sendung Rede und Antwort, wie man Gotte oder Götti von seinem Lieblingstier kann werden kann.
Bevor wir uns den Patenschaften von Elefanten, Sumpfspringäffli oder Pinguin widmen, nähern wir uns jetzt aber den Zwergotter an. Ihr Tierpfleger, der Roland Schweitzer, hat es am Anfang dieser Sendung schon angetönt. Zwergotter sind unglaublich verspielte Tiere. Sie wuseln den ganzen Tag auf der Anlage umeinander, baden, rennen um, wühlen im Dreck und drehen immer irgendetwas in ihren Fingern umeinander. Ihr Spieltrieb ist sehr ausgeprägt und sie sind entsprechend zufrieden, wenn es hier im Zolli auch immer etwas zum Spielen gibt. Der Roland Schweitzer baut für sie darum spezielle Futterstationen, sogenannte Futtermobile, wo sie das Futter spielerisch rausknübeln müssen. Was für andere Tiere eher mühsam wäre, kommt der Zwergotter in ihrem Naturell voll entgegen. Wenn sie in freier Wildbahn leben, wühlen sie mit ihren geschickten Fingern eigentlich den ganzen Tag im Boden, in Bachläufen und im Schlamm und suchen sich so ihr Futter zusammen. Natürlicherweise leben sie entlang von Flüssen und an Meeresküsten. Sie sind in Indien, im Süden von China, in Malaysia, auf Borneo, auf Java und auf den Philippinen daheim. Damit die Tiere auch hier im Zolli immer etwas zu suchen und zu grübeln haben, denken sich Tierpflegerinnen und Pfleger immer wieder neue Möglichkeiten aus, damit es ihnen hier nicht langweilig wird. Wir sind darum mit dem Pfleger Roland Schweitzer hinter die Kulissen von den Zwergotter gestiegen. Dort hat er uns gezeigt, wie er seine Schützlinge bei Laune behaltet.
Also gehen wir rein.
Ja.
Also jetzt gehen wir arbeiten für den Zweikotter. So, da sind sie ja schon.
Sind sie neugierig?
Ja, sie sind mega neugierig und vor allem haben sie jetzt auch Hunger. Die haben sowieso immer Hunger, die drei. Übrigens haben wir zwei Männle und ein Weible. Und ja, die warten jetzt aufs Futter, weil sie genau wissen, am Morgen kriegen sie das Futter. Und, sie kriegen ein Teilfutter am Morgen und den Rest vom Futter, von der Futtermenge, die sie kriegen am Tag, kriegen, ich dann aufhängen. Und, aber das können wir dann nachher noch in verschiedenen Zeiten dann geben wir es dann.
Wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, wo die Zwergotter hinter den Kulissen ihre Ställe haben. Dort kann sich Roland Schweizer in einzelne Abteile abtrennen, damit jeder Zwergotter in Ruhe seine Morgenration fressen kann. Vor diesen Ställen hat es einen Gang, der direkt auf die Aussenanlage führt und wo die Zwergotter rein- und rausspazieren können. In diesem Gang hat sich Roland Schweizer eine Futterküche eingerichtet, die er jeweils am Morgen das Fressen für den ganzen Tag vorbereitet.
Also habe ich das Futter. Ich habe hier ein Bäckchen. Heute habe ich Herzmuscheln gekriegt, Krebs und Fischli, kleine Fischli. Sie kriegen jeden Tag ein bisschen etwas anderes. Es gibt dann auch mal Tage, wo sie Miesmuscheln kriegen. Sie können aber auch Eier kriegen. Und Müsli kriegen sie auch. Also es wird jeden Tag ein bisschen abgewechselt, dass sie ja nicht immer das Gleiche haben. Weil in der Natur haben sie ja nicht immer das gleiche Futter. Also, die haben das mal vorbereitet. Ich habe hier Bäckchen. Ich habe vier Mobiles, die ich habe. Und die tun wir jetzt alle schnell bestücken zusammen. Ich lege jetzt die Bäckchen mal hier an, dass ich hier da eine schöne Auslegeordnung machen kann.
Sind das jetzt Zwergotter, die wir hören dahinter?
Genau, ja. Die sind jetzt schon im Stall. Die warten jetzt darauf, dass sie jetzt ihr Morgenfutter kriegen. Und ja, ich muss es jetzt auch zuerst schon parat machen.
Hat jemand fest Hunger?
Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe immer Hunger.
Und warum machen Sie das jetzt in so Bäckchen rein?
Ja, die Bäckchen, also die tue ich dann nachher aufhängen in eine Art Mobile. Und zwar werden die Mobile mit vier Bäckchen bestückt und werden in die Höhe aufgezogen. Die Bäckchen, die haben Löcher drin, das sehen wir hier. Und aus diesen Löchern raus können sie dann das Zeug rausholen.
Ah, da kommt wieder einer.
Ja. Weil wir jetzt eben schon zu lange hatten mit dem Futter parat machen, jetzt können wir sie natürlich schon wieder schauen, hey, wo bleibst du? Aber das ist... Das
kennen sie sie auseinander?
Ja.
Ja?
Ja.
Gell, wir sind zu langsam.
Mhm. Ja. Schon ein bisschen, hey? Wir schwätzen zu viel. Also machen wir jetzt mal weiter. Ja, ja, genau. Hey, jetzt muss ich noch schnell die Decken holen. Jo. Und die Kessel, die wir so machen, die mache ich extra noch einen Deckel drauf, damit von oben aber keine Vögel oder sonst irgendetwas das Zeug rausnehmen kann. Weil Kreien haben natürlich auch sehr gerne das Futter, das die Fischotter nehmen.
Und was ist der Grund, dass es... Also die müssen dann durch die Löcher quasi reinlangen. Was
genau.
Ist da die Idee?
Ja, einfach aus Beschäftigung auch. Damit die vier Kessel, die hängen dann eigentlich so wie ein Mobile, so lose in der Luft. Und wenn natürlich dann ein Fisch oder ein Zwergotter kommt und ein Bäckchen nimmt und so runterzieht, dann gehen die anderen Bäckchen natürlich in die Höhe. Und so ist das immer dann so ein Spiel, bis sie dann an alle Bäckchen ankommen. Man darf es ihnen nicht zu einfach machen.
Und fressen sie dann so nicht gleich schnell, wenn sie es ein bisschen rausgrübeln?
Genau, ja, ja. Genau. Ich könnte natürlich auch das ganze Futter näher an den Boden fallen, dann macht es und das Zeug ist weg. Und aus diesen Becken raus haben sie ein bisschen länger.
Ah, wir bekommen Besuch gesehen.
Ja, genau.
Da haben wir noch zwei.
Zwei Visayas Pustelschweine. Die können natürlich auch mal schauen. Die hoffen auch, dass es so etwas gibt. Und ja, die leben mit den Zwergotten zusammen und den Nashörnern.
Und das geht gut?
Das geht super, ja. Das geht wirklich super.
Wir begleiten die beiden Visayas Pustelsäulen den Gang entlang raus auf die Anlage und gehen dort die vier Mobile aufhängen. Zwei kommen auf die Pflanzinseln auf der Anlage und zwei ins Otterbächli, wo sie für die Zuschauer von außen gut zu sehen sind. Wir gehen mit dem Roland Schweizer ganz an den Rand der Nashornanlage, wo ja eben auch Zwergotter leben, und ziehen die Mobile an einer Schnur auf.
Ich habe extra die Schnur so weit weggezogen, dass wenn ich sie auslöse, dass sie mich selber nicht sehen. Also sie sehen nicht mehr und die Mobile ist gleichzeitig. Wegen dem denke ich mir, so kann man sie wenigstens auslösen, ohne, also dass sie es nicht einfach checken, es ist ausgelöst worden. Oder sie ist am Auslösen, so muss ich es eigentlich sagen.
Sonst würden sie ihnen den ganzen Tag nachlaufen, mehr oder weniger?
Genau, ja. Und das ist jetzt natürlich auch wieder eine Beschäftigung. Beschäftigung ist, das eine ist natürlich das Beschäftigen, dass das Futter rausnehmen können aus diesen Kübeln. Wie sich das bewegt, ist es schwieriger. Und die andere Beschäftigung ist, dass sie immer wieder schauen müssen, welches Mobile ist ausgelöst. So also müssen sie natürlich jetzt auf der ganzen Anlage immer wieder rumlaufen und die Mobiles besuchen. Und das ist allein schon eine Beschäftigung.
Wenn die Zwergotter dann aber gemerkt haben, dass ein Mobile ausgelöst worden ist, dann geht es ruckzuck. Dann kommen sie angerannt und das grosse Knüble geht los. Mit ihren Händen sind sie sehr geschickt. Schließlich suchen sie sich mit denen auch in der Natur ihre ganze Nahrung zusammen.
Sie heissen ja Zwerggotter oder man kann ihnen auch Kurzkrallenotter sagen. Die haben vorne Finger, wie wir Menschen, haben so ganz kleine Nägel, auch etwa so wie wir. Und so gehen die, wenn sie am Laufen sind, sind sie immer mit den Fingern vorne beschäftigt am Futter suchen. Also die wuhlen bei uns jetzt im Holzschnitzel rum, im Otterbächle im Schlamm und in der Wildnis auch gehen sie so im Flutter, dort wo sie leben, an Ufer von Flüssen oder Seen, gehen sie einfach immer mit den Fingern voraus und suchen das Futter. Und wenn sie da etwas finden, zack, dann wird es zuerst gewaschen, wie es im Schlamm innen ist, und dann wird es gefressen.
Die Beschäftigung der Zwergotter ist hier im Zolli also so gestaltet, dass sie möglichst ähnlich ist wie in der Natur. Und damit es immer wieder mal etwas Neues zum Spielen gibt, schauen sich Tierpflegerinnen und Tierpfleger auch immer wieder nach neuen Ideen um.
Also man muss die Tiere beobachten, man schaut, wie sie es machen. Und man tauscht sich auch mit anderen so aus. Also du siehst wieder mal in einem Facebook-Film, wie es andere Zoos machen. Und dann, das könnte gehen. Ja, nein, das geht bei mir nicht. Bei uns ist natürlich noch ein anderes Problem. Die Fischotter haben zwar das Bächle, wo sie allein drin sind, aber das ist ein bisschen zu wenig tief und zu breit, dass man dort irgendetwas Tolles machen könnte. Das andere Interessante ist natürlich, das sind die grossen Badenbecken von den Nashörnern. Aber da kommen natürlich die Nashörner dazu. Also ich kann dann nicht einfach irgendwie ein Gestell bauen, das rumschwimmt und immer wieder eine Muschel fallen. Weil es muss natürlich dann wieder Nashorn sicher sein, weil die Nashörner kommen dann dort dran und das können sie dann kaputt machen. Also da muss ich auch immer ein bisschen schauen, es muss Nashorn sicher sein für Zwergotter.
Wie Sie gehört haben, sind also nicht nur Tiere durch die Spielereien beschäftigt, sondern auch Pflegerinnen und Pfleger, wenn sie sich die Sachen ausdenken und dann bauen. Das brauche ich manchmal ziemlich Zeit, sei aber enorm wichtig, damit es den Tieren gut geht. Warum das so ist und welche Formen von Beschäftigung es für die verschiedenen Zootiere gibt, erzählt uns der Zootierarzt Christian Wenker. Wir haben ihn im Zolli auf einem Bänkli zum Interview getroffen.
Christian Wenker, wir haben ja vorher gesehen, wie der Tierpfleger Roland Schweizer für die Zwergotter die Beschäftigungsmöglichkeiten vorbereitet und ausgelöst hat. Jetzt Sie als Zollitierarzt kennen ja all die Möglichkeiten auch sehr gut. Mich würde es wundern, warum ist es überhaupt so wichtig, dass man die Zootiere beschäftigt?
Ja, das ist äußerst wichtig und ich begrüße das auch. Tiere bleiben auch gesund dabei. Es dient nämlich dazu, ihre körperliche und mentale Gesundheit zu fördern. Ganz wichtig, nicht nur körperlich aktiv zu sein, sondern auch quasi müssen zu überlegen, jetzt vermenschlich gesagt, wie komme ich an das Futter, was mache ich für eine Strategie. Und so wollen wir unsere Tiere fordern und beschäftigen. Generell ist es aber auch so, dass man Beschäftigungen macht, dass es auch für Besucher interessanter ist. Sie sehen ein aktives Tier, sie können auch die Fähigkeiten von einem Tier sehen und lernen. Zum Beispiel die Futterkästen mit den Menschenaffen, die sind also wirklich sehr schwierig. Ich habe es selber schon probiert, dass ich es nicht geschafft habe, was die Schimpansen zum Beispiel schaffen, dass sie mit einem Werkzeug, das sie selber herstellen müssen, also mit einem Ast, in diesen Löchern müssen rumgrübeln, bis sie dann an den Leckerbissen ankommen. Und das soll auch bei unseren Besuchern ein Aha-Erlebnis machen. Aha, zudem sind die Tiere mental und auch körperlich fähig.
Würde denn etwas passieren, wenn man es nicht würde machen? Also wären sie nicht mehr gesund oder wären sie langweilig?
Erfahrungen und auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Tiere, die gut beschäftigt sind, in Englisch redet man auch von Behavioral Enrichment, also Anreicherung vom Verhalten, dass die erstens gesünder sind und zweitens viel weniger zu abnormalem Verhalten neigen. Ich kann da vielleicht erwähnen, sogenannte Stereotypien, das ist etwas, was wir gar nicht gerne haben, also immer wieder gleiche Bewegungsmuster, zum Beispiel von Raubtieren, die immer am Gitter hin und her gehen. Der Grund zum Beispiel, dass der Zoo Basel keine feste Fütterungszeiten macht bei der Raubkatze, ist der, um das zu vermeiden. Die Fütterung soll immer wieder an einem anderen Tag sein, an einer anderen Zeit. Es gibt auch Fastentage, damit sie nicht in Erwartung von genau dieser Zeit sind.
Jetzt, wir haben ein bisschen näher gesehen, wie Zwergotter beschäftigt werden mit diesen Mobilen. Und da habe ich das Gefühl, das ist ja noch einigermaßen zu bewältigen, um das zu vorbereiten. Wie ist jetzt das bei einem grösseren Tier, zum Beispiel bei den Nashörnern, die ja auch auf dieser Anlage leben? Macht man dort auch eine Art von Beschäftigung?
Auf jeden Fall. Wir probieren bei allen Tierarten halt ihrer Art entsprechend. Also bei den Menschenaffen, können Sie sich vorstellen, ist das am kompliziertesten. Also die sind natürlich sehr intelligent, können Zusammenhänge erkennen, dann kann es auch langweilig werden mit einer Beschäftigung, das muss man also auch immer wieder neu machen. Während jetzt bei einem Nashorn ist das vielleicht alles ein bisschen diskreter, also wichtig ist, dass Nashorn mal in seiner sozialen Gruppe leben kann, dass es Fortpflanzung hat, dass es Komfortplatz hat, dass es baden kann. Das ist vielleicht ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, instrumentalisiert das Ganze, aber hat dann mehr auch mit der Gehegeeinrichtung und auch mit der Arbeit der Tierpflegenden zu tun.
Also nicht jetzt bei einem Nashorn, nicht in dem Sinn etwas zum Spielen, oder?
Das gibt es schon auch. Also, es gibt so, die setzen zum Beispiel so riesige Bälle ein, die Löcher haben, wo Futter drin versteckt ist, wo dann Tiere rumschieben. Das gibt es auch für Elefanten. Das ist nicht ganz einfach, so grosse Tiere zu beschäftigen, muss man auch ehrlich sein. Und vieles läuft halt dort auch über das Futter. Futterbeschaffung, also dass Futter nicht die ganze Zeit einfach zur Verfügung steht, quasi in einer Schale gereicht wird, sondern dass das Verhalten, das im Zusammenhang mit der Futterbeschaffung steht, dass man das fördern möchte. Und das kann manchmal sehr abstrakt aussehen. Also bei den Giraffen haben wir zum Beispiel so Kunststoffkugeln mit Löchern drin. Es sieht eigentlich aus wie so ein Lampenschirm. Und dort drin tun wir zum Beispiel Pellets oder auch Blätter, Laub verstecken. Und das soll sie anregen, dass sie mit der Zunge die Blätter rausfischen, erreichen, wie sie das sonst in der Wildbahn eigentlich gewöhnt sind, wenn sie zum Beispiel bei Akazienbäumen die Blätter zwischen diesen Stacheln rausholen.
Sie haben gesagt, dass oft der Anreiz eigentlich über das Futter, aber ist es ausschließlich über das Futter?
Auf keinen Fall. Es gibt noch einige andere Möglichkeiten. Also ich denke, nur schon eine Tieranlage, wo mehrere Spezies zusammenleben, Das kann sehr spannend sein, interessant, kann Interaktionen geben, die nichts mit dem Futter zu tun haben. Oder es kann auch einfach der Effekt von der Fortpflanzung sein. Also eine Menschenaffenmutter, eine Gorillamutter, die ein Jungtier aufzieht, die trägt das bis zu 2 Jahre, 24 Stunden umeinander und betreut das intensiv, bis das Jungtier 5-jährig ist. Also bessere Beschäftigung kann man sich da gar nicht vorstellen. Oder auch ein Spielverhalten, wenn man Jungtiere in einer Gruppe hat, die animieren ja, die spielen nicht nur untereinander, sondern animieren auch die erwachsenen Tiere, da mitzumachen. Das ist eine Beschäftigung. Und man darf nicht vergessen, es können auch visuelle Reize, olfaktorische Reize, also Gerüche. Zum Beispiel setzen wir bei den Leuen Gewürze ein oder also verschiedene Gerüche, Baldrian, wo die Leuen dann sich wälzen drin und da gehen schmücken und das gehen absuchen. Es ist eigentlich grenzenlos, was da für Beschäftigungen können eingesetzt werden.
Also in dem Fall eignet sich nicht jede Art von Beschäftigung für jedes Tier, dass man es wirklich aufs Tier angossen sein.
Genau, man muss probieren, irgendein Verhalten zu fördern. Ich will jetzt einfach mal erwähnen, bei den Reptilien, oder? Dort ist ein ganz wichtiges Verhalten, zum Beispiel bei den Bartagamen ist es Sünneln. Oder bei uns, halt, wenn es in einem Terrarium ist, dass sie eine künstliche Sonne aufsuchen, und zwar in einer senkrechten Position. Da muss man zum Beispiel Einrichtungen machen, wie so Äste, dass die auch wirklich so liegen, dass die Tiere auch wirklich die Chance haben, das Verhalten auszuüben. Und das kann man dann natürlich einfacher machen und schwieriger, mit dicken, mit dünnen Ästen, mit schwankenden Ästen. Und das ist, glaube ich, die Beschäftigung im Zoo.
Kann auch etwas, was der Tierpfleger macht, irgendeinen gewissen Unterhaltungswert haben für Tiere?
Absolut. Und ich denke, da haben wir auch Möglichkeiten, im Kontakt vom Tierpfleger zum Tier Beschäftigung zu machen. Und zwar machen wir das mit einem sogenannten Training. Also bei den Seeleuen ist ein typisches Training, ein Gebrauchstraining, wo die Tiere gewisse Sachen vorführen. Es dürfen durchaus einmal Kunststückchen sein, die auch mit der Futterbeschaffung zusammenhängen. Oder bei den Elefanten zum Beispiel machen wir es jeden Tag am Nachmittag, ein medizinisches Training, wo die Elefanten also sehr gerne auch kommen, freiwillig zu dem Training und positiv verstärkt dann zum Beispiel gewisse Sachen machen, die Füße rausgeben, die Ohren rausgeben, wo wir allenfalls Blut nehmen können, dass wir sie untersuchen können, dass wir Spritzen machen können. Das sind alles auch Möglichkeiten von einer guten Beschäftigung.
Man hat ja so Mitte 20. Jahrhundert hat man zum Beispiel die Affen, also die Schimpansen zum Beispiel auf Velöli herumfahren oder aus Tellerli essen, weil man das auch als Beschäftigung angeschaut hat. Möchte man heute nicht mehr. Was sind so die Grundsätze oder Do's & Don'ts in der Beschäftigung von Zootieren?
Wir wollen Zootiere nicht lächerlich machen, nicht vermenschlichen. Wir wollen wirklich unseren Besucher und Besucherinnen zeigen, wie sie sich wirklich verhalten. Und da gehört eben das Kleidchen anlegen und aus dem Teller essen oder Velöli fahren ganz sicher nicht dazu. Also das ist Geschichte zum Glück. Wir wollen eher Besucher eigentlich dort anführen, was die Tiere wirklich für Fähigkeiten haben. Im Zusammenhang mit Futterbeschaffung, sozial, eventuell auch mit Geruch, mit Geräusch, mit optischen Reiz. Man kann durchaus auch mal Tiere mal testen mit etwas und schauen, ob sie das nicht überfordert. Wir haben zum Beispiel Versuche gemacht mit Spiegel bei Kleinaffen, ob sie sich in diesem Spiegel zum Beispiel selber erkennen oder nicht und solche Geschichten.
Kann für ein Tier auch das Publikum eine Beschäftigung sein oder irgendeinen gewissen Unterhaltungswert bieten?
Absolut. Ich habe gerade diese Woche gesehen, junge Schimpansen, die bei uns im Haus hinten an die Scheibe gekumpelt sind und so kleine Kinder verschreckt haben und immer wieder wiederholt. Also solche Sachen sind durchaus wichtig, vor allem bei den Primaten beobachtet man so Interaktionen. Als Tierarzt muss ich auch sagen, bin ich auch manchmal eine Attraktion für Tiere. Also sie kennen mich, sogar Zebra oder auch andere Huftierarten, die reagieren auf mich. Das kann man durchaus auch als Beschäftigung gelten lassen. Also mögliche Gefahr, die man sich in Acht nehmen muss, die ja ein bisschen auch der Situation entspricht, die Tiere in der freien Wildbahn haben.
Wir sind nochmal zurück bei den Zwergottern und ihrem Pfleger, dem Roland Schweizer. Diesmal stehen wir nicht auf der Anlage selber, sondern bei den Besucherinnen und Besuchern am Rand. Dort, wo voraus das Badebecken von den Nashörnern ist. Von hier aus wirft der Roland Schweizer eine weitere Beschäftigung für Zwergotter ins Wasser. Es sind Bidons, die ein bisschen aussehen wie Benzinkanister. Die sind etwa zu einem Viertel mit Wasser gefüllt, es hat Muscheln und Fischchen drin und auch hier hat es wieder Löcher auf der Seite, wo die Zwergotter in die schwimmenden Kanister reinlangen
müssen. Also, jetzt gehen wir die mal rein und schauen, ob sie kommen. Da haben wir natürlich den Vorführeffekt. Kommt!
Da kommen sie. Streckt den Galopp.
Und was eben auch ganz interessant ist, wenn ich Muscheln kriege, die Muscheln fressen sie gerade aus dem Bito, also sie knüppeln es aus dem Bito raus und fressen es gerade. Bei den Fisch ist meistens so, wie der Fisch ist ein bisschen länger, dass sie die Fische rausknübeln und dann an Land schwimmen und dann an Land fressen.
Stimmt, da schwimmt gerade einer.
Genau. Weil an dem haben sie länger am Fisch. Und da brauchen sie dann beide Hände zum Fressen. Und bei den Muscheln, wenn die Muscheln kleiner sind, das ist ja nur das Muschelfleisch, das können sie dann wirklich gerade aus dem Bein rausnehmen und ins Maul stecken.
Und dann in der Natur haben sie, also sie haben aber so geschickte Finger, dass sie auch Muscheln gut knacken können?
Nein, sie die Muscheln nicht knacken, sondern sie die Muscheln sammeln, legen sie an die Sonne raus und dann macht sich die Muschel selber auf. Und dann können sie ans Fleisch herangehen. Sie jetzt hier, die Zwergotter, die Muscheln nicht hinmachen. Da gibt es die grossen Verwandten von ihnen, die Seeotter, die im Meer leben, die sich hauptsächlich nur von Muscheln ernähren. Die können wirklich die Muscheln kaputt machen. Die holen die Muscheln raus, also gehen am Boden, holen sie raus und nehmen noch einen Stein mit. Und dann machen sie so den Rückenschwung und die auf ihrer Brust mit dem Stein die Muscheln verklopfen. Und so können sie sie dann fressen, also das Fleisch.
Und wenn man sie jetzt hier so sieht, schwimmen, das sieht man so, wie das Wasser abperlt. Ich glaube, das Fell, das ist ja sehr, sehr besonders.
Genau, ja. So Otter allgemein haben plus minus 1000 Hörle auf einen Quadratzentimeter. Also das ist so viel Hörle. Und die Hörle, die haben alle so Widerhöckle, die sich ineinander so verhocken. Also verkeilen drinnen. Das heisst, das Fell ist so dicht, dass wenn sie ins Wasser gehen, das Wasser gar nicht auf ihre Haut kommt. Das Fell tut das Wasser abschirmen. Also die Haut selber ist immer trocken. Wegen dem haben sie auch nicht kalt, wenn sie so ins kalte Wasser gehen. Sie haben zwar nicht gern kaltes Wasser, aber sie verfrieren nicht im kalten Wasser, weil eben die Kälte vom Wasser nicht an ihren Körper ankommt.
Und jetzt sind sie ja ziemlich gefördert. Warum eigentlich?
Das Problem ist, man nimmt ihnen den Lebensraum weg. Und vor allem nimmt man den Lebensraum von der Nahrung der Tiere weg. Oder? Wenn so umgebaut wird, wenn Siedlungen gebaut werden, aber auch Pestizide von der Landwirtschaft ist natürlich auch ein Riesenproblem. Das macht die Muscheln, die Schnecken kaputt oder vertreibt sie. Und so wird auch die Nahrung der Zwergotter weggehen und so verschwinden sie natürlich auch. Was auch wieder das Positive ist, Die Reisbauern, die haben sie dann wieder gern, die Zwergotter, weil die leben dann auch in den Reisfeldern drinnen und suchen dort Krebs und fressen die Krebs, wo bei den Reisbauern Schädlinge sind, wie sie dort am Pflanzen gehen. Und die haben sie dann wieder gern.
Wenn man den Zwergotter auf der Nashornanlage so zuschaut, wie sie mit den Mobiles spielen oder sich nach dem Baden genüsslich auf einem Holzbalken sinnelt, dann ist das schon sehr herzig. Da hat sich sicher schon das eine oder andere Kind gewünscht, dass es auch so einen könnte haben. Das geht aber leider nicht. Zwergotter sind Wildtiere und lassen sich nicht als Haustier halten. Aber einen Zwergotter quasi adoptieren, das kann man im Zolli. Der Zolli bietet nämlich schon seit vielen Jahren Tierpatenschaften an. Für einen bestimmten Betrag wird man ein Jahr lang Gotte oder Götti von einem Tier. Das kann ein Geissli sein, ein Pinguin, ein Loi oder eben ein Zwergotter. Nicole Wagner, die im Zolli Tierpatenschaften vergibt, erklärt den Gedanken hinter diesen Tierpatenschaften.
Die Idee ist eigentlich, dass Leute, die einen Bezug haben zu einer Tierart oder ein Lieblingstier haben, dass die etwas Gutes dem können tun.
Etwas Gutes tun, das heisst konkret, dass der gespendete Betrag für die Pflege, das Futter und die naturnähe Haltung der gewählten Tierart eingesetzt wird. Wer auf der Homepage vom Zolli bei den Patenschaften schaut, sieht, dass vom Anemonenfisch über das Mini-Pig bis zum Seeloi wirklich alle Tiere auf eine Götti oder ein Gotti warten. Man ist dann allerdings nicht Gotti von einem bestimmten Pinguin oder Anemonenfisch, sondern einfach von einem aus dieser Gruppe.
Wir haben gewisse Ausnahmen, aber das ist eigentlich nicht die Regel. Es ist wirklich so, dass man, wenn man eine Patenschaft macht, ist es für eins von diesen von dieser Gruppe, sage ich jetzt einmal, aber es ist jetzt nicht der Helmut. Und dann kann man sagen, der Helmut, das ist jetzt meine. Es ist wirklich einfach eigentlich eine Spende für die Tierart.
Je nach Grösse der gewählten Tierart sind natürlich auch die Preise für so eine Patenschaft unterschiedlich.
Also eben, Tierpatenschaftsbeträge, die fangen an bei 100 Franken, das ist einfach das Minimum. Und zum Beispiel ein Elefant, der kostet 12'000 Franken. Also da haben wir dann wirklich die ganze Bandbreite.
Wer Patin oder Pate ist, bekommt einen Urkund. Dazu bekommt man einen Kurzbeschreib von dem Tier, ein Foto und jedes Jahr eine Einladung an Patentag. Und an diesem Tag gelten besondere Konditionen.
Das ist so, dass wir den Patinnen und Paten gratis Eintritt gewähren. Und dann die wir Führungen organisieren zu verschiedenen Themen in verschiedenen Tierhäusern, wo sich die Leute anmelden können. Und zu oben gibt es dann meistens noch einen kleinen Imbiss oder ein gemeinsames Essen. Also, genau. Einfach, dass man Patinnen und Paten ein bisschen unter sich hat, dass man sich auch ein bisschen unterhalten kann. Und es soll einfach ein spezielles Erlebnis sein.
Besonders beliebt sind übrigens die Erdmännli, die Rüsselspringer, Seepferdli, Seegurken und Totenkopfäffli. Und wer weiß, vielleicht schon bald auch Zwergotter.
Wie immer im Zolli Radio haben wir auch das Mal Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie an den Zwergottern interessieren würden. Hier kommen die Besucherfragen.
Sind Zwergotter mit den Fischottern verwandt?
Jawohl, ja. Also die Oberfamilie ist ja Otter. Und da gibt es dann verschiedene Arten. Eins ist der Fischotter. Der Fischotter ist der, der bei uns lebt. Das ist der europäische oder der amerikanische. Die sind fast gleich, die zwei. Dann gibt es aber natürlich noch den Seeotter oder den Riesenotter. Dann gibt es unsere Zwergotter. Und der Fischotter, ja.
Leben Zwergotter eigentlich als Familie oder als Paar zusammen?
Also, Zwergotter, die leben in einem Familienverband zusammen. Also da kann es zwischen 4 bis 12, 14 Tiere geben, die in der Herde oder im Rudel zusammenleben. Das ist aber die einzige Otterart, die das ist. Die anderen sind mehr so Einzelgänger oder paarweise unterwegs.
Wenn man sie so sieht, fressen, sieht man, dass sie ein Rechtsgebiss haben. Können sie bissen?
Ja, die können bissen. Die haben ein Raubtiergebiss, gehören ja auch zu den Raubtieren. Und ja, die können bissen.
Ist das schon vorgekommen?
Ja. Sie haben mich auch schon mal verwutscht am Bein. Ja, es ist nicht so gut, wenn sie einen bissen, weil sie haben natürlich dreckige Zähne, wie eine Katze auch, wenn eine Katze jemanden bisst. Muss man es einfach sehr gut beobachten, dass es keine Infektion gibt.
Zum Schluss dieser Sendung kommen wir wie immer noch zum Beobachtungstipp. Weil Zwergotter auf dieser riesigen Anlage manchmal fast ein bisschen verschwindet, verratet Ihnen der Roland Schweizer, wenn und wo Sie sie am besten sehen können.
Also wie gesagt, vorher, dass ich ja zwei Mobile im Otterbächle habe. Und wenn man die Otterbächle, wenn man die zwei Mobiles findet im Bächle und die Mobiles sind noch oben, also so hoch, dass die Fische nicht dran kommen, das sieht man den Unterschied, dann weiss man, dort ist noch nicht ausgelöst. Und dann ist die Chance, dass die Fischotter sich dort mehr aufhalten, weil sie dann natürlich wissen, irgendwann kommen noch die Bäckchen runter. Und dann ist die Chance groß, dass man sie dann dort sieht.
Also, dass sie eigentlich immer wieder mal vorbeikommen und kontrollieren?
Genau, ja. Genau. Wenn die Bäckchen unten sind, dann ist es gefressen worden. Dann ist die Chance groß, dass sie leer sind, weil sie checken es dann ziemlich schnell, wenn sie unten sind. Dann ist die Chance vorbei, aber solange die Bäckchen hier oben sind und ich schaue schon, dass möglichst lang die Bäckchen im Otterbächle oben sind, damit man sie möglichst lang auch im Otterbächle sieht.
Halten Sie also bei Ihrem nächsten Zollibesuch Ausschau nach den Zwergottern, wenn Sie gerade das Mobile am Ausräumen sind. Gute Chancen, die Tiere zu sehen, haben Sie übrigens auch am Wochenende. Meistens dann rührt Ihnen der Tierpfleger nämlich die schwimmenden Kanister ins Aussenbecken von den Nashörner. Natürlich nur, solange es draussen Wasser hat im Becken. Im Winter, wenn das Wasser draussen abgelassen wird, sind die badenden Zwergotter dann im Nashornhaus innen zu sehen.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.